Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erlesene Fantastik. Ich bin Suse von Literaturschock und spezialisiert aufs Nächte durchlesen. Im Podcast unterhalte ich mich einmal im Monat mit ausgewählten Gästen über die Fantastik-Bestenliste und die Perlen der Fantasy, Science Fiction und Horrorromane. Und jetzt lass uns Nächte durchlesen. Heute plaudere ich mit dem in Norwegen lebenden Autor Robin Gates alias Bernhard Stäber über seine naturgewaltige und mystische Wahlheimat. Es gibt ein bisschen Hunde- und Katzen-Content und natürlich auch wieder jede Menge fantastische Buchtipps. Vielleicht findest du darunter sogar noch ein tolles Weihnachtsgeschenk in Buchform. Viel Spaß beim Hören erlesener Fantastik!
Hallo und herzlich willkommen, lieber Bernhard. Ich sitze heute hier mit dir und quetsche dich aus über die nordische Mythologie und über Norwegen und Fantastik allgemein. Bernhard Stäber, alias Robin Gates, magst du dich selbst mal unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen?
Jo, das kann ich gerne machen. Mein Name ist Bernhard Stäber. Ich bin in München geboren, habe jahrelang in Berlin, wo ich auch studiert habe, gelebt, in Hannover und seit 2012 lebe ich in Norwegen und habe mich als Autor selbstständig gemacht. Ich schreibe Spannungsliteratur, Krimis und Thriller unter meinem Klarnamen Bernhard Stäber und ich schreibe Fantastik unter meinem Autorenpseudonym Robin Gates. Die drei Skandinavien-Thriller, die ich geschrieben habe, heißen Vaters Unbekanntes Land, Kalt wie Nordlicht und Kein guter Ort. Die sind alle mit ein und derselben Hauptfigur, die sich Stück für Stück auch weiterentwickelt. Ein Psychologe namens Arne Eriksen. Und auch in den Thrillern taucht genauso wie in der Fantastik auch schon so ein Steckenpferd auf, so ein roter Faden, der sich eigentlich durch alle meine Bücher zieht, nämlich Mythen, Sagen und Mythologien der unterschiedlichsten Völker. Die sind so ein bisschen wie das Fuel, der Treibstoff für die Dinge, die mich begeistern und die ich in meinen Büchern beschreibe.
Mhm. Sehr interessant. Bei uns, ich muss jetzt mal kurz anmerken, bei uns schneit's hier wie verrückt. Wie ist das denn bei euch gerade in Norwegen klimatisch? Habt ihr auch so ein ekelhaftes Matschewetter?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Hier im Augenblick scheint hier gerade die Sonne. Es ist wunderschönes Herbstwetter. Wir haben allerdings auch schon Eis. Schnee sehe ich im Moment nur auf den etwas höheren Berghängen in der Umgegend. Aber ich denke mal, es wird auch bald in den nächsten Wochen anfangen zu schneien. Und ihr habt diesen grausigen Matscheschnee, ja?
Ja, das ist so, diese Schneeflocken, die sind so riesengroß und nass und schwer und flatschen da auf die Straße und schmilzen sofort weg. Und das ist einfach sehr ungemütlich. Es ist auch ein kalter Wind und man will überhaupt nicht raus. Ich habe mir hier auch einen Ingwertee gemacht und genieße es jetzt sehr, dass ich mich mit dir im Trockenen und Warmen unterhalten kann.
Tee mit Ingwer, den genieße ich hier auch gerade. Ich habe mich ein bisschen gedopt für unser Gespräch. Ich bin eigentlich, man hört es vielleicht ein kleines bisschen an der Stimme, etwas erkältet.
Ui, ui.
Ich hab die klassische Man-Flu. Allerdings nicht so eine wilde Erkältung, aber mit einem etwas lästigen Husten. Deswegen habe ich mich von oben bis unten eingerieben mit China-Balm. Damit ich nicht zwischendurch anfange zu husten und stinke jetzt wie ein Koala-Bär und trinke meinen Chai mit Ingwer und Pfeffer und was war noch drin? Ja, Honig und Salbei.
Oh, das klingt aber auch lecker. Also nicht, dass du wie ein Koala stinkst, sondern der Tee.
Sondern der Erkältungsmix.
Genau, genau. Also das kann man sich schon mal genehmigen. Ich mag ja Salbeitee sehr gerne. Das liebe ich sehr.
Ich mag ihn auch, vor allem in Soßen.
Ja? Salbeitee ja. In Soßen?
Nein, nicht in, ja, Salbeiblätter.
Ach so.
Salbeiblätter, nicht den Tee.
Okay. Naja, es gibt ja auch Menschen, die hauen Kakao in Soßen rein, in Curries und so. Habe ich auch schon gemacht, schmeckt auch gut.
Kakao in Curries, okay.
Ja. Also nicht jetzt irgendwie Kaba oder so, dieses Fertiggetränk-Gemisch, sondern eben dieses Kakaopulver. Genau.
Lass mich raten, du packst dir dann auch manchmal Schokolade aufs Brot?
Nee, das eher nicht. Ich mag auch so diesen Nutella-Kram oder so, mag ich gar nicht so sehr. Ich trinke auch keine süßen Getränke. Also, das ist, obwohl ich Schokolade sehr gerne esse. Das dann schon, aber dann eher nur in Tafelform und nicht in irgendwie flüssiger Form oder auf dem Brot.
Aber
Genau.
Kakao und Curry klingt spannend.
Ja, das ist, also man darf natürlich nicht den ganzen Pott reinhauen, aber so ein bisschen zum Abschmecken ist das wirklich eine ganz feine Geschichte. Wir sollten vielleicht einen Rezepte-Podcast mal noch starten. Das
Oh ja.
kannst du ein paar norwegische Rezepte beisteuern. Was isst man denn in Norwegen so?
Die essen sehr viel traditionelle Hausmannskost. Also
Naja, das
so ein
ist ja in
bisschen.
Deutschland auch so.
Genau. Also sehr, sehr viel Sachen mit Kohlrabi und Kohl und ja, auch viel Fleisch und Fisch. Allerdings sind die veganen Gerichte oder die vegetarischen Gerichte seit ein paar Jahren so ein bisschen auf dem Vormarsch. Man muss sich das so vorstellen, als wäre Norwegen ein kleines bisschen wie Ende der 80er, Anfang der 90er, wenn es um Umweltbewusstsein und Ökologie geht.
Naja, okay.
Also zum Beispiel die großen Diskussionen darüber, dass man vielleicht nicht unbedingt dauernd Plastiktüten im Supermarkt verwenden sollte, sondern vielleicht auch Stofftüten verwenden könnte. Diese Diskussion, die wir Mitte, Ende der 80er hatten, die haben seit diesem Sommer, ne?
Okay. Naja, also
Also.
ich meine, andererseits hinken wir ja auch teilweise bei manchen Themen hinterher, ne? Insofern, ja.
In vielen anderen Themen sind sie teilweise auch wirklich Vorreiter. Das fand ich sehr beeindruckend. Die waren zum Beispiel die ersten, an die ich mich erinnern kann, die ganz regulär im Abendprogramm eine Dokumentarserie darüber brachten, wie sehr Transgender-Kinder darunter leiden, dass sie gerne ihr Geschlecht wechseln möchten und das aber aufgrund des Alters noch nicht können und wo das so begleitet wurde und auch einem größeren Publikum wirklich auch so im Abendprogramm bekannt gemacht wurde. Andererseits, wenn es aber so um ökologische Sachen geht, da sind sie schon noch so ein bisschen hinterher. Also wir haben seit einer Regierungsperiode, wenn ich mich recht erinnere, jetzt zum ersten Mal überhaupt einen Vertreter der Grünen Partei im Parlament. Und es liegt vielleicht auch daran, die Norweger haben Na Natur ständig vor der Haustür. Wir sehen es andauernd vor uns und vermutlich wird es bei vielen Norwegern daher nicht als etwas gesehen, was sie direkt vor der Haustür haben, als etwas, was irgendwie beschützenswert ist, sondern es ist ja alles schön grün, ja, ist doch alles fein. Braucht man doch nicht drauf aufpassen, während in Deutschland dieses Bewusstsein dafür, dass das Natur auch wirklich etwas sehr Fragiles und Kostbares ist und geschützt werden sollte, viel, viel größer ist. Weil Deutschland eben auch einfach urbaner ist als jetzt zum Beispiel
Da
Norwegen.
hat man es halt schon etwas mehr verloren, ne, in Deutschland.
Ja,
Da ist
genau.
es rarer und alles, was etwas seltener ist, muss auch mehr beschützt werden. Ne? Das ist eigentlich ist es ja traurig, dass immer erst, ja, sagen wir mal, was passieren muss, bis die Menschen Bewusstsein entwickeln dafür.
Ja, das ist sehr schade. Ich habe das auch einer meiner Figuren in Kein guter Ort in den Mund gelegt. Es ist sehr schade, dass immer erst was Schlimmes passieren muss, bevor die Leute anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, was schon sehr, sehr lange schief läuft.
Apropos deine Bücher, magst du ein bisschen was von denen erzählen?
Ja, wie gesagt, ich habe drei Norwegen-Krimis geschrieben über einen Psychologen, der Halbnorweger ist, der aber bisher zu Norwegen, zu dem Land seines verstorbenen Vaters, kaum einen Bezug hatte. Und der ist ein sehr, sehr rational, nüchterner, pragmatisch eingestellter Mensch ist und der am Polarkreis in Norwegen immer wieder mit einem Weltbild konfrontiert wird, dem Weltbild der indigenen Samen, die dort leben, das ein ja regelrecht magisches Weltbild ist und das seine Art und Weise der Dinge, die Dinge wahrzunehmen und zu sehen, immer wieder herausfordert. Ich mag das sehr gerne, Leute in ein Umfeld zu werfen, das ihnen völlig fremd ist und wo sie sich dann erstmal zurechtfinden müssen und das ihnen auch im ersten Moment nicht unbedingt gefällt und dass sie sich sozusagen erst überhaupt aneignen müssen, um sich dort zurechtzufinden.
Du schreibst als Robin Gates ja auch Fantastik. Und ich glaube, dass du da auch deine Eindrücke und deine Leidenschaft ist ja auch so ein bisschen die nordische Mythologie. Das fließt ja auch immer wieder in deine Bücher ein, ne?
Das fließt auch in die Bücher ein, ja. Ich war relativ beeindruckt und es fiel mir sehr, sehr stark auf, seitdem ich in Norwegen konstant lebe, wie sehr Naturgegebenheiten, wie sehr Extreme in der Natur, Geografie und klimatische Bedingungen die Mythologien und die Geschichten eines Landes beeinflussen und in gewisser Weise auch die Mentalität von Menschen beeinflussen. Also warum zum Beispiel Menschen, die, ich weiß nicht, auf einer Karibikinsel leben, sich andere Geschichten erzählen als Menschen, die am Polarkreis leben. Und das fiel mir besonders stark auf, als ich die Extreme in der Natur der Norweger, wo ich schon empfinde, dass die immer sehr stark zwischen Extremen hin und her pendeln, auch in den Wetterbedingungen wiedergespiegelt sehe, die wir das ganze Jahr überleben. Also zum Beispiel erleben, zum Beispiel selbst hier im Süden von Norwegen, ich lebe noch nicht mal am Polarkreis, ich lebe es in der Mitte von Telemark, das ist so die Mitte dieses unteren Knubbels, der so ins Meer reinhängt. Norwegen ist ja ein super langgezogenes Land. Und selbst bei uns im Süden verschwindet der Sternenhimmel so ab Mitte Mai, verblasst in der Nacht, lässt ein sehr beeindruckendes, spannendes, regelrecht mystisches Dämmerlicht zurück, das einen ganz verrückt macht. Da könnte man irgendwie die ganze Nacht durch den Wald stratzen oder arbeiten oder die ganze Nacht durchmachen und möchte eigentlich am liebsten gar nicht ins Bett gehen. Das sind so fast so wie am Polarkreis die White Nights. Und die Sterne tauchen dann ab Mitte August dann wieder auf. Das ist dann so der Herbsthimmel. Und da wird es dann Stück für Stück immer dunkler, bis sich dann so um die Wintersonnenwende herum im Mitte Dezember wirklich die Sonne nur noch mit Mühe über die Berghänge vor unserem Haus schleppt und es dann auch schon um 3 Uhr dunkel wird. Und das ist extrem. Das ist wirklich extrem. Und speziell in Nordnorwegen halten das auch die Leute auch nicht unbedingt einfach aus. Also man muss schon wirklich irgendwie eine sehr starke Natur besitzen, um sich da oben behaupten zu können.
Ja, ich würde da, glaube ich, depressiv werden. So viel Dunkelheit. Und wie kommst du damit klar?
Wie komme ich damit klar? Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht total banal an, aber indem ich tatsächlich in das reingehe, was mich gerade umgibt, was in der Natur gerade vorherrscht, indem ich nicht versuche, es auszublenden, sondern es als einen Teil der jährlichen Rhythmen betrachte, die immer wieder kommen, aber die auch immer wieder verschwinden, so wie jede Nacht irgendwann mal dem Morgen weicht. Also nicht versuchen, das irgendwie auszublenden, sondern darin auch etwas zu finden, zum Beispiel in der Dunkelheit. etwas zu finden, was angenehm ist. Zum Beispiel, dass man jetzt etwas drinnen arbeiten kann, dass man nicht die ganze Zeit irgendwie Gartenarbeit machen muss. Und zum anderen ist mir aufgefallen, dass gerade ein Fest wie Jul, das, was bei den deutschen Weihnachten ist, eine unglaubliche Wichtigkeit bekommt, weil es wirklich etwas ist, was die Leute durch diese Dunkelheit bringt. Speziell dieses überall Lichter anzünden und überall Kerzen anzünden und Julepinter, das sind die Lichterketten in allen möglichen Farben überall ums ganze Haus drapieren und auch alles richtig festlich machen. In Weihnachten in der Großstadt, ich kannte das von Berlin und Hannover, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, das hat da eher was Lästiges, etwas, was man halt so gut wie möglich irgendwie hinter sich bringt und dann wieder zur Normalität übergeht, weil es einfach nur nervt mit dem ganzen Kommerz und oh, jetzt muss ich schon wieder irgendwelchen Leuten, die ich eigentlich das ganze Jahr über nicht gesehen habe, aber weil man es halt so macht, irgendwie eine Weihnachtspostkarte schreiben und zu sehen jetzt aber in Norwegen, wie sehr das wirklich auch Seelenhygiene ist, wie sehr das wirklich den Menschen hilft, durch diese Dunkelheit zu kommen, sodass die Leute wirklich wie in dieser einen Doctor Who-Folge sagen können: well done everyone, we're halfway out of the dark. Wir sind schon wieder halb raus aus dem Dunkel. Wir haben die Wintersonnenwende hinter uns gebracht, wir haben Jul hinter uns gebracht, aber jetzt werden die Tage endlich wieder länger. Und das, finde ich, spiegelt sich dann wieder sehr, sehr stark auch in der Mentalität von vielen Norwegern wieder. Da hast du am einen Ende des Extrems eine sehr, sehr hochtechnologisierte Gesellschaft, eine Gesellschaft, die zum Beispiel das Internet, das, was Angela Merkel noch vor ein paar Jahren Neuland genannt hatte, wirklich gleich von Anfang an, als das aufkam, wirklich sofort embraced hat und genutzt hat, wo du zum Beispiel statistisch gesehen einen bei weitaus größeren Anteil an älteren und alten Menschen hast, die in Norwegen ganz selbstverständlich Computer und Tablets benutzen und Smartphones und die wirklich jede Neuigkeit aus dem Silicon Valley sofort einatmen. Und andererseits hast du am anderen Ende des Extrems, des Spektrums, dann Leute, die Freitagnachmittag alle schon ganz, ganz unruhig werden in ihren Büroschluchten, in ihren Büros und raus wollen. Outdoor ist ganz, ganz wichtig. Die am Wochenende in ihre Hütte fahren wollen, wo ganz viele Leute, sobald du es dir leisten kannst, eine Hütte in den Bergen haben. Und das ist dann nicht unbedingt Hightech, sondern das ist dann teilweise auch wirklich so mit Außenklo und gar nicht mal unbedingt Strom, sondern ja, halt nur ein Ofen, der befeuert wird. Aber Outdoor ist ganz wichtig. Jedes zweite Programm im Fernsehen ist ein Outdoor-Programm. Und wo du merkst, dass da eine ganz, ganz große Spannung immer noch da ist bei den Norwegern zwischen der Zeit vor dem Ölboom, wo sie wirklich bitter, bitter arm waren. Also die Norweger waren bis zusammen mit den Iren im Grunde genommen das Armenhaus von Europa. Es sind auch ganz viele nach Amerika ausgewandert. Und dann andererseits, dann kam der Ölboom auf in den 70er Jahren und sie wurden auf einmal wirklich, ja, die Neureichen in Nordeuropa, die es sich plötzlich leisten konnten, einen wirklich gut gehenden Sozialstaat zu finanzieren, die sich aber trotzdem unter der Oberfläche, dicht unter der Oberfläche immer noch daran erinnern können, was für ein unglaublich bitteres und hartes Leben sie zuvor hatten.
Mich würde jetzt aber auch mal interessieren, wie fließt das auch davon in deine Bücher, in die Fantastik und wie sehr prägt auch dieses nordische, diese norwegische Mentalität die Literatur auch vor Ort?
Also mir zum Beispiel aufgefallen ist, das ist die nordische Mythologie dreht sich auch ebenfalls sehr, sehr stark um Extreme. Da hast du zum Beispiel einen Schöpfungsmythos, der wirklich sehr, sehr eindringlich einen Clash beschreibt zwischen Feuer und Eis, zwischen den alleräußersten Extremen. Aus dem heraus dann etwas Neues entsteht, aus dem heraus die Schöpfung entsteht. Da hast du Niflheim im äußersten Norden mit Schnee und ewigem Eis. Du hast Muspelheim im Süden mit den Feuerriesen und Funken und Feuer aus dem Süden trifft auf das Eis im Norden und beginnt es zu schmelzen. Und aus diesen Tropfen entsteht das erste Wesen, der Urriese Ymir, aus dessen Körper die ganze Welt erschaffen wird, und Audumbla, die Kuh, die in also ein Urwesen, ein mythisches Urwesen, das ihn freileckt. Und da siehst du auch so diese Extreme wiedergespiegelt. Und auch in den nordischen Sagen findest du auch immer wieder etwa dieses sehr pragmatische, aber auch einen sehr, sehr ja, sehr, sehr trockenen Humor. Zum Beispiel, dass du da einen Gott hast wie Odin, der ganz pragmatisch und konsequent, um Weisheit zu erlangen, sein eigenes Auge opfert. Was sich so ein bisschen in der Fantastik auch widerspiegelt bei einem Satz von Peter Beagle in Das letzte Einhorn: Real magic can never be done by offering somebody else's liver. You must tear out your own and not expect to get it back. Wirkliche Magie kann nicht geschehen, indem du jemandes anderes Leber opferst. Du musst dir deine eigene herausreißen. Und du darfst nicht erwarten, dass du sie zurückbekommst. Also dieses sich auf etwas wirklich ganz einzulassen und dafür auch etwas zu opfern, das zieht sich immer wieder durch die nordische Mythologie hindurch. Was mich persönlich allerdings noch viel stärker fasziniert hat als die Mythologie der Wikinger, obwohl ich die auch immer sehr, sehr spannend fand mit Thor und Loki und Odin, diese ganzen kapriziösen Götter, die sowohl gut als auch böse sind, weil sie einfach sehr, sehr menschlich sind, weil sie fehlerhaft sind, weil sie Fehler machen und wie man so sieht, wie sie im Grunde genommen versuchen, ein so ein authentisches Leben wie möglich zu leben, wo sie sich selbst treu sind. Das ist alles sehr, sehr spannend, aber was mich noch mehr fasziniert hat, das war dann die Mythologie der Samen, die ich am Polarkreis kennengelernt habe. Und die sehr stark in meinen Büchern auch eine Rolle spielt. Bisher allerdings weniger in meinen fantastischen Büchern, sondern in meinen Thrillern. Aber ich habe vor, sie in einem meiner nächsten Fantasy-Romane auch noch mal stärker aufzurollen. Die Samen sind ein indigenes Volk, das man am Polarkreis findet, ein indigenes Volk von Rentierzüchtern, die dadurch, dass sie immer mit den Rentieren ziehen, auch nie immer hundertprozentig sesshaft waren. Deswegen findest du sie in Schweden, in Norwegen, in Russland und in Finnland. Und die hatten und einen typischen, ursprünglich einen typischen Ahnenkult. Das war ihr, davon gehe ich mal aus. Ich habe mich da mit einigen Anthropologen unterhalten, das war vermutlich oder ist vermutlich die ursprünglichste Form von Religion gewesen. Die Vorstellung, dass ein verstorbener Verwandter nicht einfach nur weg ist, sondern er ist immer noch da, weil die ganze Welt um sie herum, alles, was sie wahrnehmen, den Schnee, das Eis, die Rentiere, die Sonne, der Wind, die Bären, die Berge um sie herum, alles ist belebt. Und daher ist auch der verstorbene Verwandte nicht weg. Er ist immer noch da. Er ist da im Feuer, im Eis, im Regen, im Schnee, und man kann mit ihm kommunizieren und von ihm Rat bekommen, und er passt auf einen auf. Das ist im Grunde genommen die Wurzel von jeder Religion, weil aus diesem Ahnenkult im Grunde genommen, weil die Geschichten von den verehrten Toten, die man sich in einem Stamm oder in einem kleinen Familienverband weiter und weiter und weiter erzählt und tradiert hat, irgendwann mal die Form von Mythen, von Märchen angenommen haben, und die Figuren immer mythischer, immer mehr erhöht wurden, bis sie irgendwann mal zu Göttern wurden. Und es gibt da auch ganz, ganz spannende Wesenheiten in der Kultur der Samen. Das sind vor allem die Akkas, das sind weibliche Geister, die auch bei den modernen Sami, gerade bei den jungen feministischen Sami, sehr, sehr, sehr beliebt sind, weil sie ja so auf eine matrilineare Kultur hinweisen. Da hast du Madaraka, das ist die Mutter des Stammes. Du hast Saraka, die Göttin der Fruchtbarkeit, der Sexualität, Schwangerschaft. Du hast Yuksaka, die Akka mit dem Bogen, die Kinder beschützt und ihnen das Jagen beibringt. Und was ich super spannend finde, Uksaka, die das Geschlecht des Fötus im Mutterleib bestimmt. Weil die Sami ursprünglich davon ausgegangen sind, ein Fötus wäre eigentlich immer weiblich. Und irgendwann mal im Lauf der Schwangerschaft kommt dann Uksaka und bestimmt, wer wird ein Junge. Aufgrund ihres Ankunfts hatten die aber ein großes Problem, als dann die Christen auftauchten und sie anfingen, sie zu missionieren, weil in der christlichen Vorstellung sind die Toten tot, und die bleiben auch tot, und sie haben keinen Anteil mehr an der Welt der Menschen. Sich vorzustellen, dass die immer noch da sind, dass die einem Rat geben oder dass sie sich wieder inkarnieren können. Also wenn zum Beispiel irgendwie eine schwangere Sami-Frau von einem toten Verwandten geträumt hat, dann hat sie das als Zeichen gesehen, dass sich der wieder inkarnieren wollte. Und dann bekam das Kind sehr häufig den Namen des verstorbenen Verwandten. Das war etwas, was für die Christen irgendwie ein absoluter Frevel war und was sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten. Und die Missionierung dort oben hat sehr, sehr große Wunden hinterlassen. Und man merkt die Spuren leider auch heute noch. Zum Beispiel ist es in Kirchen in Finnmark immer noch unerwünscht heutzutage, dass dort traditionelle Sami-Gesänge, die sogenannten Joiks, gesungen werden, weil das erinnert Christen zu sehr daran, dass das mit diesen Joiks ursprünglich sich Leute auch in Trance versetzt haben, um mit den Geistern zu sprechen. Was sie auch gemacht haben, war, dass sie zum Beispiel die Schamanentrommeln, die Leute besessen haben, alle gestohlen haben. Sie haben sie sehr oft zerstört und verbrannt. Es gibt nur noch ungefähr, ich glaube, 70 von ihnen, die in Museen in Schweden, Norwegen und Dänemark aufbewahrt werden. Und das war eine ganz knallharte Politik, weil auf den Trommeln waren in Sami-Symbolen die Geschichte des Stammes erzählt. Und nimm einem Volk seine Geschichte weg und du kannst es besser beherrschen. Das war ganz knallharter Kulturimperialismus. Und das ist etwas, was gerade die jungen Sami heutzutage, die sind sehr, sehr, sehr politisch, zum Beispiel die Sami-Sängerin Sofia Janok, aus Schweden und einige andere, Marie Boyn, die sind sehr, sehr politisch Marie Boyn ist jetzt nicht mehr jung, aber ebenfalls sehr, sehr, sehr politisch, sehr feministisch, und die haben immer noch eine unglaubliche Wut auf die Art und Weise, wie sie jahrhundertelang lang als Menschen zweiter Klasse behandelt wurden. Zum einen aufgrund ihrer Religion, zum anderen deswegen, weil sie nicht sesshaft waren. Die sind auch sehr, sehr verärgert darüber, dass auch heute noch die Selbstmordrate dort oben am Polarkreis unter jungen Sami deutlich höher ist. Wo man sieht, dass die Mythologie und die Traditionen und die Sagen und Geschichten, die sie sich erzählen, für diese Menschen auch ein Treibstoff ist, etwas, was ihnen Kraft gibt, um politischen Widerstand zu leisten, um sich dagegen zu verwehren, dass zum Beispiel mit Erlaubnis der norwegischen Regierung nationale und internationale Bergbaufirmen da oben das Land verseuchen, oder die sich gegen Klimawandel wehren, weil sie dort oben den Klimawandel an der Front sozusagen miterleben.
Ja, und jetzt würde mich natürlich interessieren, weil du sagst, gerade die Mythen und Sagen geben den Menschen da auch einen großen Rückhalt. Welchen Stellenwert bzw. welchen Einfluss haben die dann auf die Literatur, und welchen Stellenwert hat die Literatur, gerne auch die Fantastik, in Norwegen?
Ich sehe nicht so viele Fantasy-Romane in Norwegen. Es kommt jetzt langsam, auf. Es gibt nicht so viel. Siri Pettersen zum Beispiel hat sehr, sehr gute Fantasy geschrieben. Ich sehe da noch nicht so viele. Aber ich sehe gerade so auch im, das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich sehr, sehr stark von Fantastik auch im englischen und amerikanischen Sprachraum geprägt bin. Da sehe ich natürlich sehr, sehr viel so die Parallelen und sehe, wie stark Fantasy auch und Fantastik ganz allgemein, nicht nur Fantasy, auch Science Fiction, einen unglaublich starken Einfluss haben kann darauf, wie wir die Welt betrachten. Weil in dem Moment, in dem die Fantastik sich eines Themas annimmt, wird es sozusagen ein Zerspiegel, und du hast sozusagen nochmal so einen Abstand dazwischen, zwischen der Realität, die du um dich herum hast, und der Realität, die du in dem Buch liest. Und durch den Abstand, durch dieses Zurücktreten einen Schritt, fallen einem plötzlich auf einmal Sachen auf, die einem vorher gar nicht so aufgefallen sind. Zum Beispiel Margaret Atwood mit The Handmaid's Tale, ne? Was ja im Deutschen diesen etwas dämlichen Titel Der Report der Magd hatte. Sie hat mal, und das ist bei mir wirklich hängen geblieben, in meinem Interview gemeint, dass sie es ganz interessant findet, dass dieses Buch Jahrzehnte nachdem es herauskam, immer noch so große Wellen geschlagen hat. Kam ja jetzt vor kurzem auch als Fernsehserie raus, und dass es als Utopie, oder genauer gesagt als Dystopie, als eine sehr, sehr düstere Zukunftsvision irgendwie geschildert wird, und meinte, ja, aber gleichzeitig beschreibt es nichts, absolut nichts, was nicht irgendwann mal in der Vergangenheit schon mal an Frauen in einer Gesellschaft praktiziert wurde. Überall auf dem ganzen Globus.
Ja. Hast du die Serie gesehen?
Noch nicht.
Ich möchte noch nicht. Sehen. Ja, ich auch noch nicht. Also ich habe neulich gelesen, dass die sehr gut sein soll. Also ich habe bisher nur Begeisterung davon mitbekommen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich habe auch nur begeisterte Leute gehört. Ich bin auch gespannt.
Ich finde das halt auch interessant, gerade unter dem Gesichtspunkt, Margaret Atwood wird ja gerne hier vor allem in Deutschland, Deutschland ist ja das Land der Dichter und Denker, da wird ja auch gerne mal in U- und E-Literatur unterteilt. Da wäre jetzt so ein Buch wie Der Report der Magd oder generell ähnliche utopische Bücher, die werden ja gerne wegdiskutiert. Das sind ja dann Gegenwartsliteratur oder Gesellschaftsromane, aber auch, um Himmels Willen, keine Fantastik. Wie ist das in Norwegen? Wird da auch unterteilt in U- und E-Literatur oder wie ist da, also sieht man da die Fantasy, die Fantastik, Science Fiction auch eher mit so gemischten Gefühlen an?
Ich habe nicht das Gefühl, dass die Norweger so stark in U- und E-Literatur einteilen wie die Deutschen. Habe ich nicht das Gefühl. Sondern da werden Romane einfach mehr stärker schon auch als in Deutschland als Romane gesehen. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass das sich Norwegen so kulturell auch sehr, sehr stark an England und an Amerika auch immer recht stark orientiert hat, speziell an Amerika. Und im englischsprachigen Raum sind die Grenzen da auch nicht so extrem zwischen U- und E-Literatur. Also da kann auch gerne der Stephen King neben Donnatart stehen. Und ähnlich ist es in Norwegen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da so ein starker Schnitt gemacht wird. Ich habe schon das Gefühl, dass es wirklich ein sehr starkes deutsches Phänomen ist, diese wirklich krasse Unterteilung in U und E.
Ja, das glaube ich auch. Eigentlich ein bisschen frustrierend auch, aber deswegen machen wir auch die Fantastik-Bestenliste, um die Fantastik auch mal wieder ein bisschen in ein anderes Licht zu rücken, um zu zeigen, dass eben nicht nur, keine Ahnung, Zwerge und Trolle sich gegenseitig bekämpfen, wobei ich sagen muss, auch solche Bücher liebe ich ja heiß und innig, sondern dass auch entsprechend das durchaus mit sehr gesellschaftskritischer Literatur gleichauf ist. Ne? Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich in so eine norwegische Buchhandlung komme? Werde ich da geflutet von norwegischen Krimi-Autoren und Autorinnen? Weil, also hier ist ja die nordische, wenn ich nordische Autoren, dann Krimi und Thriller. Das ist so die Assoziation. Ist das in Norwegen auch so?
Ja, du wirst definitiv geflutet von Krimis und Thrillern. sie lieben das. Mhm. Sie lieben dieses Abgründige. Ja.
Dieses Düstere dann auch, ne? Die Kommissare mit Trunkenheitsproblem und zerbrochenem Psychendrama-Gedönse. Also ich finde es ganz faszinierend. Also ich habe das ja auch eine Zeit lang gerne gelesen, aber irgendwann muss ich sagen, es zieht einen halt auch mal runter. Ne?
Ja, also ich selbst, obwohl ich Krimis und Thriller schreibe, ich kann das nicht immer lesen. Ich genieße es immer noch und ich finde es auch immer noch sehr, sehr, sehr spannend, aber ich brauche auch hin und wieder was anderes.
Hm. Ja, ich mag auch Abwechslung, aber immer gut.
Aber es hat einen großen Beliebtheitsfaktor. Es gibt zum Beispiel in Norwegen den Osterkrimi, den Påskekrim, das hat eine richtige Tradition, dass man an Ostern für ein paar Tage auf eine Hütte fährt und sich was zu lesen mitnimmt. Mhm. Da haben wir wieder Outdoor, ne? Mhm. Und man nimmt sich dann irgendwie einen Krimi, der gerade an Ostern dann auch rausgekommen ist. Die Verlage teilen das dann auch so, dass man sich dann irgendwie den Osterkrimi mitnimmt auf die Hütte und es kommen auch Osterkrimis im Fernsehen. Also Påskekrim, Osterkrimi ist was ganz, ganz Wichtiges. Aber Ich finde einfach es sehr, sehr spannend, wie Krimis und Thriller, und das liebe ich nach all den Jahren auch immer noch, wie Krimis und Thriller the human condition, die Art und Weise, was es ausmacht, ein Mensch zu sein, ausloten. Und dann auch wirklich dahin gehen, wo es weh tut. Und sich Familienkonstellationen anzusehen, die genau auszuloten, wo sind so die ganzen dreckigen kleinen Geheimnisse und so Stückchen für Stückchen herauszufinden, wer irgendwie mit wem kann und nicht kann und wo überall die stinkenden Fische verborgen sind und die Leichen im Keller liegen. Ich finde das sehr, sehr spannend.
Ja. Aber jetzt mal eine ganz ketzerische Frage. Das geht ja auch in der Fantastik. Sowas, ne? Also.
Zum Beispiel von wegen, was es ausmacht, ein Mensch zu sein. Mhm. War das hauptsächliche Thema von meinem letzten Urban Fantasy Roman Feuermuse, in der ein Feuerwesen auftaucht, ein Feuerelemental, dessen größter Wunsch es ist, ein Mensch zu werden. Und ist im Grunde genommen so die klassische Mr. Data Pinocchio Geschichte. Und ich wollte es jetzt allerdings mal ein bisschen umdrehen. Ich wollte die Hauptfigur aber einen Jungen sein lassen, einen 15-jährigen Jungen namens David Frey, den es in eine Parallelwelt verschlägt, in so eine Art Taschenuniversum hinter einem Spiegel in einer alten Villa in Berliner Grunewald, wo er dieses Wesen kennenlernt und wo er als Hauptfigur versucht, diesem Wesen dabei zu helfen, ein Mensch zu werden, weil er ist befreundet. Und wo im Laufe dieser Quest, sich dieses Feuerwesen Elara immer wieder die Frage stellen muss, ja, was macht es denn eigentlich aus, ein Mensch zu sein? Was bedeutet das?
Ich habe deinen Hund gerade gehört, oder?
Ja, Oskar hat gerade so ein bisschen sich gestreckt und rumgenölt. Ich gucke mal, ob es kann sein, dass da vielleicht die Katze rein will. Augenblick mal. Ja, ja, ja. Ja, habe ich's mir doch gedacht, Prinzessa wollte rein.
Aber du bist schon sehr tierlieb, ne?
Ich dachte immer ursprünglich, ich wäre ein Katzenmensch, weil ich immer gerne eine Katze gehabt hätte, dann bekamen wir eine Katze, dann tauchte irgendwann mal Oskar auf und blieb dann bei uns. Und dann stellte ich fest, okay, ich bin nicht nur ein Katzenmensch, ich bin offenbar auch ein Hundemensch. Wahrscheinlich bin ich einfach ein Tiermensch. Ich mag sie.
Fließt dann auch sowas mal in deine Bücher rein, dass du irgendwelche Tiere da auftauchen lässt?
Ja. Ich habe von einem Outdoor-Mann, der heißt Lars Monsen, und hat ein Outdoor-Programm, wo sie ihn mit einem Hubschrauber immer irgendwo in der norwegischen Wildnis und mit verbundenen Augen absetzen und er muss dann immer seinen Weg zurückfinden, was er aber auch innerhalb kürzester Zeit fast immer schafft, weil er die norwegische Landschaft kennt wie seinen Handrücken und er hat oft einen Hund bei sich und ich habe dessen Namen gestohlen. Kühling. Das ist das norwegische Wort für Starkwind. Und ich fand das so toll, dass jemand seinen Hund Starkwind nennt. Und in meinen drei Arne Erksen-Romanen taucht ein Hund namens Kühling auf, der auch eine ganz wichtige Rolle spielt.
Wie schaut es denn aus mit weiteren Projekten? Was hast du so noch vor in der nächsten Zeit? Woran schreibst du gerade?
Im Augenblick muss ich noch mehrere Beiträge zu verschiedenen Anthologien bis Ende November und bis Ende Dezember fertig machen. Und ich arbeite sowohl an einem größeren Fantasy-Projekt als auch an Recherche für den nächsten Arne-Eriksen-Roman.
Mhm. Gibt es da denn irgendwie eine bestimmte Anzahl von Bänden, die da erscheinen sollen? Oder ist da Open End sozusagen.
Was Arne Eriksen betrifft, solange die Leute Arne Eriksen mögen, mache ich die Serie um ihn weiter. Ich kann mir noch viel zu ihm ausdenken und ich denke auch nicht, dass seine Geschichte bereits zu Ende erzählt ist. Also solange die Leute ihn gerne lesen, geht's mit ihm weiter.
Mhm. Und so Richtung Fantastik, was steht da an?
Wie gesagt, da arbeite ich gerade an einem größeren Fantasy-Projekt. Da kann ich aber leider noch nichts dazu sagen.
Kannst du noch nichts sagen? Schade, schade.
Aber eigentlich sind es zwei Projekte und ich kann sagen, das eine spielt in Norwegen und ist daher eher jetzt vom Genre Urban Fantasy. Das andere Projekt ist klassische Epic Fantasy. in einer eigenen Welt.
Ah, ich bin sehr gespannt. Und wann werden die erscheinen? Weiß man da schon was?
Da kann ich leider auch noch nichts dazu sagen.
Auch noch nichts. Aber Vertrag hast du schon dafür?
Da kann ich leider auch noch nichts dazu sagen.
Oh, verdammt. Du machst es aber spannend.
My lips are sealed.
Okay, verstehe. Na gut. Mich würde jetzt noch mal interessieren, deine Bücher, gibt es die denn auch in Norwegen zu kaufen? Wurden die übersetzt ins Norwegische? Schreibst du? Du schreibst schon auf Deutsch, ne?
Ich schreibe auf Deutsch und die Anne Eriksen Thriller werden inzwischen auch aufgenommen oder sind inzwischen auch aufgenommen im Katalog der Auslandsrechte von Basta Lübbe. Deswegen hoffe ich, dass irgendwann mal auch norwegische Leser Arne Eriksen kennenlernen können. Da die Romane ja auch in Norwegen spielen und da auch ein großes Interesse der norwegischen Leser für etwas vorhanden sein müsste, was in ihrem eigenen Land spielt und was sie kennen.
Wie ist das eigentlich so, wenn man, also vielleicht drückt auch der Schein, aber die Bilder, die du auf Facebook immer teilst von deiner Umgebung, die sehen schon nach sehr Natur und Hinterland aus. Wie weit entfernt lebt denn dein nächster Nachbar?
Also wir leben zwar auf halbem Weg einen Hügel hinauf, aber wir haben mehrere Nachbarn direkt auf der linken Seite von uns. Das sind nochmal drei Nachbarn. Dann unten im Dorf sind natürlich auch Nachbarn. Aber abgesehen davon leben wir sehr, sehr abgelegen. Moment mal, Sekunde mal, jetzt muss ich mal die Katze wegschubsen. Die versucht hier nämlich die ganze Zeit auf meinen Laptop zu klettern, den ich hier auf dem Schoß habe. Sorry, ich kann dich jetzt gerade nicht auf den Schoß nehmen, Büssen. wenn ich zum Beispiel einkaufen fahren möchte, dann muss ich schon mindestens 10 Minuten mit dem Auto zum nächsten Tante-Emma-Laden fahren oder 20 Minuten bis in den nächsten Ort, das wäre Rådal, die nächste richtige Stadt, ist schon eine gute Stunde entfernt mit dem Auto. Und wie gesagt, wir leben auf halber Höhe eines Hügels und ich habe vor mir den See und hinter mir, wenn ich aus dem Haus rausgehe, falle ich direkt in den Wald rein und kann den Hügel hochklettern. Also das ist schon extrem abgelegen. Ich mag es zum Schreiben. Ich mag es in so nah wie möglich wirklich an der Natur zu sein. Ich habe es mir eigentlich immer gewünscht, das letzte Haus vorm Waldrand zu haben. Das, wo die Leute in Bayern immer gesagt haben, ja, das letzte Haus vorm Waldrand, da lebt die Hex. Ich fand das immer sehr schön, so diesen Ort zu haben, an dem ich schon fast in der Wildnis bin, mit einem Fuß. Andererseits aber liebe ich es auch immer wieder, nach Deutschland zu kommen. Ich komme dann immer gerne vor allem nach Berlin und nach Hannover, wo ich mal jahrelang gelebt habe, auch nach Hamburg, besuche Freunde da und vor allem bekomme neue Eindrücke, weil da, wo ich lebe, da kann ich diese Eindrücke alle zwar in Bücher verfassen, aber da entsteht nichts Neues. Was Neues entsteht, im Austausch mit anderen Menschen und dafür komme ich dann auch immer gerne in Großstädte, auch in Norwegen. Ich reise gerne mal nach Oslo oder nach Haugesund an die Westküste.
Aber du lebst schon vom Schreiben, oder? Also du hast jetzt nicht in Norwegen noch so einen Job als Holzfäller, sag ich mal.
Nein, was immer Leben heißt, ne? Ich schlag mich so gut wie möglich durch und wie der Sänger von New Model Army, Justin Sullivan, mal in einem Interview gesagt hat, naja, das letzte Mal, als ich in den Kühlschrank geguckt habe, war noch was zu essen drin, also alles fein. Aber es ist schon ein Kampf. Es ist schon ein ständiger Kampf, den man immer bei jedem einzelnen Projekt hat, es tatsächlich auf die Beine zu stellen und es zu verwirklichen. Und es ist nichts Selbstverständliches, ein Buch oder fünf Bücher oder wie in meinem Fall 10 Bücher veröffentlicht zu haben. heutzutage ist das im Grunde genommen nicht sehr viel wert, leider. Sondern du musst trotzdem immer noch für jedes Projekt, um jedes Projekt kämpfen und Klinken putzen. Ich kenne Leute, Autorenkollegen, die haben bei weitem mehr Bücher veröffentlicht als ich, sind bei weitem bekannter als ich und die müssen auch für jedes einzelne Projekt wirklich kämpfen, ja.
Aber woran liegt das denn? Kann man da irgendeine Ursache rausfinden? Weil ich finde, da krankt ja eigentlich das ganze System eigentlich, ne?
Naja, eigentlich müsste man als Autor von Verlagen eine bestimmte garantierte Vorschusssumme bekommen, die es einem auch möglich macht, die nächsten, sagen wir mal, 6 oder 8 Monate oder 9 Monate, wie lange man auch braucht irgendwie. Manche Leute brauchen ein Jahr, um ein Buch zu schreiben, manche brauchen 6 Monate, um ein Buch zu schreiben. Aber eine vernünftige Vorschusssumme, die es einem ermöglicht, sich dann auch völlig aufs Schreiben zu konzentrieren und möglicherweise auch zum Beispiel eine Recherchereise zu machen, dann kann es funktionieren. Aber das funktioniert halt leider nur für sehr wenige Autoren, weil ja die Verlage ihr Budget auch ganz anders planen. Also da wird sehr, sehr viel Geld an einige wenige für die Werbung ausgegeben und der große Rest muss sehen, wie er irgendwie über die Runden kommt.
Es klingt schon ein bisschen ungerecht eigentlich, ne?
Ja, gerecht, ungerecht. Es ist einfach so, wie es ist.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch teilweise manchmal frustrierend ist, oder? Und also hast du dir schon überlegt, irgendwie was ganz anderes zu machen? Oder reicht da die Frustration noch nicht?
Was genau meinst du unter was ganz anderes zu machen? Also zum Beispiel irgendwie sich noch irgendwie einen Nebenjob zu suchen, oder?
Genau, ja. Oder so das Schreiben ganz an den Nagel zu hängen oder, keine Ahnung, Schreibseminare zu geben.
Das Schreiben an den Nagel zu hängen, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also I'll write until they nail my coffin shut. ich werde so lange schreiben, bis ich irgendwann mal umfalle. Aber das war das, was ich immer gemacht habe, wenn mich jemand irgendwie mit 7 Jahren in der Schule, in der Grundschule gefragt hat, was würde ich ganz gerne werden, dann habe ich gesagt, ich würde gerne sowas werden wie der Ottfried Preußler, ich möchte Lehrer sein und Bücher schreiben. Ich habe mir das Lesen selber beigebracht, irgendwann mal mit 5, weil ich einfach super neugierig war und immer wissen wollte, was ist denn da eigentlich, was steht denn da in der Zeitung, hinter der sich mein Papa immer morgens am Frühstückstisch versteckt. Und ja, und Schreiben war eigentlich das, was ich immer machen wollte und alles, was ich beruflich sonst so gemacht habe. Ich habe eine Gärtnerausbildung, ich habe jahrelang als Sozialarbeiter in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, in der Familienhilfe als Familienhelfer. Das waren alles im Grunde genommen Umwege und natürlich für die Lebenserfahrung. Deswegen nein, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Schreiben irgendwann mal an den Nagel zu legen. Aber was ich halt auch immer wieder mache und anbiete, ist Übersetzungsarbeiten oder Lektoratsarbeiten. Solche Sachen, ne? Um irgendwie auch noch auf andere Arten Geld reinzubekommen, weil, wie gesagt, es ist ein ständiger Kampf.
Das wäre ja eigentlich so ein bedingungsloses Grundeinkommen, wäre ja dafür perfekt, oder?
Es wäre großartig, ja. leider lebe ich nicht in Finnland. Da haben sie es ja, glaube ich, in einigen Kommunen schon eingeführt.
Naja, Finnland ist auch teilweise wirklich mutig, ne? Die probieren ja auch mal neue gute Ideen aus. Hat man so das Gefühl. Also bin mal gespannt, was da dabei rauskommt. Ja, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, da du schon Ottfried Preußler erwähnt hast, was sind denn so deine Fantastik-Buchtipps? So deine All-Time-Favorites oder was du auch jetzt ganz aktuell empfehlen würdest? Liest du denn überhaupt Fantastik? Ja, oder?
Ja, natürlich, natürlich. Ich schaffe es nur leider häufig nicht, mit den aktuellen Büchern Schritt zu halten. Manchmal lese ich Bücher, die gerade aktuell rausgekommen sind, erst ein halbes Jahr später oder ein Jahr später oder 2 Jahre später. Aber ich verfolge auch immer oder versuche das auch immer zu verfolgen, was gerade aktuell herausgekommen ist und sich interessant anhört. Was ich sehr, sehr empfehlen kann, das war zum Beispiel ein Roman von David Mitchell, der mich sehr beeindruckt hat. The Bone Clocks, die Knochenuhren. Der ist auf Deutsch im Rowohlt Verlag erschienen.
Da gab es ja auch eine Fortsetzung, meine ich, oder?
Nicht, dass ich wüsste. Was du vielleicht meinst, ist, er versucht ja, hat er zumindest mal behauptet, David Mitchell in einem Interview, so eine Art Überbuch zu schreiben. Ein Roman, der aus verschiedenen Romanen besteht und er verwertet auch immer sehr gerne Figuren, die in früheren Romanen schon mal aufgetaucht sind. Also es kann dann zum Beispiel auch passieren, dass zum Beispiel eine Figur in Cloud Atlas plötzlich ein Cameo-Appearance in The Bone Clocks oder Ghostwritten oder was weiß ich hat. Vielleicht meintest du das. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es zum einen mal stilistisch unglaublich schön geschrieben ist. Also es geht mir selten bei einem Autor so wie bei David Mitchell, dass ich mir denke, wow, ach, das ist ja schon wieder so ein Kalenderzitat. Das ist ja, könnte man sich irgendwie direkt gleich an Spiegel klemmen. Weil es einfach so wunderbar formuliert ist. Und zum anderen, was ich sehr, sehr mag, ist, ich liebe Romane, die sowohl in der Fantastik als auch in der ganz normalen Belletristikliteratur Romane, die auf mehreren Zeitebenen spielen, die dann auch miteinander verwoben sind. Und David Mitchell hat die Technik ja in Cloud Atlas angewandt, auch in den Bone Clocks, und ich finde das sehr schön. Ich lese zum Beispiel auch gerade von Jesse Burton. Ich glaube, Jesse Burton. Ich weiß nur den Titel des Buches, das ich gerade lese, Die Muse, The Muse, der auch in zwei verschiedenen Zeitebenen spielt. In London 1967 und in Spanien Mitte der 30er Jahre während des Spanischen Bürgerkriegs. Und ich finde das sehr spannend, wie da diese beiden Zeitebenen miteinander verwoben werden und man so Stückchen für Stückchen dann erfährt, was diese unterschiedlichen Hauptfiguren, die ja wirklich mehrere Jahrzehnte voneinander trennen, eigentlich miteinander verbindet. Ein anderer fantastischer Roman, der mir letztens sehr, sehr gut gefallen hat, war The Buried Giant, der begrabene Riese von Kazuro Ishiguro, der diesen Sommer auch den No Nobelpreis für Literatur bekommen hat. Ein Artus-Roman, beziehungsweise ein Roman, der kurz nach Artus' Tod spielt in Britannien. Ein fantastischer Roman, der mal zwei völlig andere Hauptfiguren hat, als man es von Fantastik normalerweise gewohnt ist. Keine junge Hauptfigur, kein jugendlicher Held, sondern zwei ältere Leute, ein älteres Ehepaar, Axel und Beatrice, die sich auf eine Reise machen durch ein Land, in dem die Leute Stück für Stück mehr und mehr ihre Erinnerung verlieren. Und es ist ein wunderbarer, großartiger, ergreifender Roman über das Älterwerden und ja, über den Verlust des Gedächtnisses, der eigenen Identität. Und gleichzeitig funktioniert der Roman aber auch auf mehreren Ebenen. Und eine der Ebenen ist auch so kollektives Vergessen. Wie gehen wir mit Dingen um, die mal in der Vergangenheit passiert sind, die nicht sehr schön waren, Verbrechen und so weiter. Ja, so wie der begrabene Riese des Titels schlummern und an den man besser nicht mehr rührt. Das war ein Roman, den ich wunderschön fand. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mein All-Time-Favorite immer wieder ist Unten am Fluss, Watership Down von Richard Adams. Das ist ein Klassiker, den ich immer wieder in die Hand nehmen kann. Das war ein Roman, der mich, als ich ihn mit 14 oder 15 das erste Mal gelesen habe, schon allein deswegen unglaublich beeinflusst hat, weil er mir im Grunde genommen die Tür zur Weltliteratur geöffnet hat. Denn Richard Adams hatte so diesen Kniff eingebaut, jedem Kapitel ein Zitat aus einem Buch der Weltliteratur voranzustellen. Und dann las man dann zum Beispiel irgendwie bei einem Kapitel aus einem Stück von Shakespeare, den Dienst der Zeiten hat er wohl studiert und war der beste Schüler. Lange hielt es aus, doch welkes Alter überfiel uns beide und warf uns aus der Bahn. Und ich dachte mir nur, wow, okay, das ist Shakespeare, das klingt saugeil, ich will mehr von ihm lesen. Und das hat mir wirklich so, Watership Down hat mir wirklich so die Tür zur Weltliteratur geöffnet. Und auch die Natur- und Landschaftsbeschreibungen und die Art und Weise, wie er da die Kaninchen beschreibt, wie so Proto-Human Beings, wie fast wie Urmenschen in der Steinzeit, die auf eine gewisse Art und Weise fast schon irgendwie modern reden und sprechen, auf der anderen Seite aber auch noch völlig von ihren Instinkten beeinflusst sind. Und wie da so zwei Gesellschaftsmodelle dargestellt werden, ne? Auf der einen Seite dieses total faschistoide Gesellschaftsmodell von General Woundward und seiner Truppe und auf der anderen Seite diese ja, fast dieser utopische, das utopische, perfekte Kleinstaatengebilde von Watership Down. Das ist definitiv einer meiner All-Time-Favorites. Und natürlich Tolkiens Herr der Ringe, wo ich irgendwie sagen würde, dass der unter anderem auch wirklich so in meinen Augen, Tolkien ist in meinen Augen der Vater der modernen Fantasy, nicht nur deswegen, weil er, das wird immer so häufig genannt, ja, weil er hat eine eigene Welt kreiert, Mittelerde. Für mich ist er vor allem der Vater der modernen Fantasy, weil er zum ersten Mal ein Böses beschreibt, was eine relativ moderne und relativ, ja sogar direkt psychologische Vorstellung des Bösen ist. Das Böse wird in Herrn der Ringe zu etwas Persönlichem, etwas, was jeden anfallen kann, so wie der Ring, den die Charaktere in den Schicksalsberg werfen müssen, sie alle beeinflusst und am Ende eigentlich niemand wirklich stark genug ist, ihm zu widerstehen. Und am Ende der Ring eigentlich durch einen reinen Zufall vernichtet wird und nicht durch einen gezielten Akt. Und ich fand das sehr spannend, wie das Böse bei Tolkien eben nicht so wie in früheren Jahrhunderten irgendwie ein Monster ist wie Grendel bei Beowulf, der ja ein sehr, sehr physisches Monster ist, mit dem dann irgendwie der Held Beowulf kämpft. Und es ist eigentlich immer ganz klar, das Böse ist im Außen. Das Böse ist das Monster, das Ungeheuer, aber nicht Beowulf. Beowulf ist der Held, derjenige, der die Monster zurücktreibt und im Zaum hält. Da hast du plötzlich im Herrn der Ringe irgendwie das Böse als etwas, was gesichtslos ist, was, wenn es überhaupt irgendwie als auftaucht, dann als ein Symbol der Überwachung, ein lidloses Auge, ein Auge, das nie geschlossen ist, das nie schläft und ein Böses, das in jeden Menschen hineinkriecht und guckt, wo sind die roten Knöpfe, die ich irgendwie drücken kann bei dir, wo ist deine eigene Arroganz, wo ist dein eigener Machtwille und so weiter und wo jeder Mensch eigentlich korrumpierbar ist. Und das ist eine sehr, sehr moderne Vorstellung von Bösen. Und deswegen finde ich, das ist vor allem in meinen Augen der Grund, weshalb Tolkien wirklich auch so diese Wegscheide ist. Ab da fängt wirklich die moderne Fantasy an.
Also ich muss zu zwei Büchern was sagen. Zum einen Der begrabene Riese. Finde ich ganz interessant, dass du das genannt hast, weil das ist so ein Paradebeispiel für ein Buch, was offiziell in Deutschland nicht unter dem Label Fantastik firmiert. Ne? Das wird eingeordnet als entweder Gegenwartsliteratur oder historischer Roman.
Ja, völlig lächerlich. Völlig lächerlich. Ein Roman, in dem Drachen auftauchen und Artusritter und dann noch dazu Gegenwartsliteratur. Hallo, das Spuch spielt kurz nach dem Tod von Artus im römischen Britannien. Also
das sieht man wirklich. Fantastik wird immer noch so mit ein bisschen mit der Kneifzange angefasst.
Leider.
Und dann wollte ich noch zu Richard Adams was sagen. Also ich liebe natürlich auch Unten am Fluss. Kennst du auch Die Hunde des schwarzen Todes von ihm?
Ich kenne es vom Titel her, aber ich habe es noch nie gelesen.
Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsbücher.
Oh, aha.
Es gibt es nur noch gebraucht. Mhm. Ich kann es wirklich so empfehlen. Es geht in der Geschichte um zwei Hunde, die sind in einem Versuchslabor. Und das sind ganz grausame Versuche, die da an denen gemacht werden. Und die schaffen es aber zu fliehen. Und dann ist natürlich halb England hinter denen her und die fliehen nach Lake District in die Gegend. Und werden dann halt wirklich gnadenlos verfolgt von Reportern, von den ganzen, die da die Tierversuche machten. Und es ist ein wahnsinnig bewegendes Schicksal von diesen beiden Hunden, weil man sich so unglaublich gut in die reinversetzen kann. Es wird natürlich aus der Sicht dieser Hunde geschildert. Und wie die das Ganze erleben dann auch. Und es ist wirklich ganz großartig. Und da kommen wieder diese Abgründe der Menschheit auch zum Tragen. Ne? Also ganz toll. Kann ich sehr empfehlen.
Das ist, glaube ich, auch mal verfilmt worden, oder? Ist das nicht auch als Animationsfilm, so wie Watership Down?
Genau. Der Film heißt Die Hunde sind los.
Genau. Okay.
Und das Buch Die Hunde des schwarzen Todes, weil da ein Journalist auf die Idee kommt, zu sagen, dass die Hunde Pestversuche hinter sich hatten und dann eben deswegen auch zu Tode gehetzt werden müssen.
Okay, und, deswegen lautete der Originaltitel The Plague Dogs, die Pesthunde.
Genau, ganz genau.
Also bei Richard Adams habe ich auch wirklich noch Nachholbedarf. Also ich muss auch unbedingt noch mal Schadig von ihm lesen.
Ja, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen.
Und welcher andere Roman?
Das waren jetzt die beiden, Der begrabene Riese und das von mit Richard Adams. Und wenn dir das mit Artus Sage zusagt, wenn du dich dafür interessierst, kann ich auch noch ein ganz, ganz wunderbares Buch empfehlen. Und zwar heißt das Orkneys Söhne von Anja Thieme. Das erzählt die Artus Sage aus Sicht von Mordred. Ich mag ja das Beleuchten von Figuren, die ansonsten immer negativ dargestellt werden. Mordred ist natürlich in den meisten Sagen der Bösewicht, in den meisten Interpretationen. Und da ist, also die Anja Thieme, die hat das unglaubliche Talent, den so dermaßen vielschichtig zu beleuchten. Also es ist wirklich, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob es das noch zu kaufen gibt. Doch, das gibt's noch. Super. Genau, also das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der sich für die Artus-Sage interessiert, aber eben nicht dieses Weichgespülte, sondern wirklich auch für die Abgründe und für die Dramatik der Menschen. Ne? Und dieser Mordred, das ist ein ganz, ganz faszinierende Persönlichkeit. Sehr dramatisch ist das.
Ja, ich finde das auch immer sehr, sehr spannend, wenn eine Figur, von der man denkt, man kennt sie und man hat sich jetzt eine Meinung über sie gebildet, mal aus einem ganz anderen Blickwinkel beleuchtet wird.
Ja, ja. Oh, da fällt mir noch ein Buch ein. Auch so eines meiner Lieblingsbücher, Wicked von Gregory Maguire. Der hat Wicked geschrieben, Die Hexen von Oz. Und zwar aus der Sicht der bösen Hexe, der angeblich bösen Hexe. Und er beleuchtet eben so die Hintergründe, warum sie so böse wurde und ob sie denn überhaupt böse ist und wie gut das Gute ist in der Geschichte. Ne? Und also auch absolut großartig. Eins meiner Lieblingsbücher, auch das, kann ich echt empfehlen, wer da nicht nur Popcorn-Literatur, sondern wirklich auch Charakterstudien mal lesen möchte, auf eine wirklich sehr unterhaltsame Art und Weise. Ne? Das ist auch wirklich ganz, ganz großartig. Ja, das ist toll. Es ist halt so, eben dieses Wicked und dieses Orkneys Söhne, das sind eben diese Geschichten einfach vom anderen Ende mal aufgezäumt.
Liest du aktuell gerade einen Fantasy-Roman oder einen Science-Fiction?
Ja, ich lese ja für die Fantastik-Liste, für die Fantastik-Bestenliste lese ich momentan Alle Vögel unter dem Himmel, lese ich. Das wurde im letzten Podcast vom Jürgen Seibold empfohlen. Das ist
Das ist Charlie Jane Anders, nicht wahr?
Genau. Das hat so ein bisschen angefangen, als ob so ein Jugendbuch wäre. Und dieses Cover, ne, erinnert mich auch total an, ja, ich dachte erst, das ist so ein Liebesroman, irgendwie so ein, keine Ahnung, völlig falsch eingeordnet. Das Buch, das beginnt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit den beiden Kindern und dachte ich, ah, ja, das ist jetzt eher so ein Kinderbuch. Aber das ist es so absolut nicht. Das ist unglaublich lustig und skurril und dramatisch und auch teilweise gesellschaftskritisch, weil es da um diese beiden Kinder geht, die wirklich viel psychischen Druck auch von ihren Eltern mitbekommen und auch von den Mitschülern massiv gemobbt werden und dann gegeneinander, also sich gegenseitig Halt auch geben. Und die Freundschaft, die Patricia, das ist eine Hexe, dass die Handlung spielt aber so ein bisschen in der Zukunft unserer Welt. Und der Lawrence, der um Gottes Willen nicht Larry genannt werden möchte, das ist so ein IT-Nerd.
Und der bastelt an so einem Supercomputer. Und irgendwann trennen sich die Wege der beiden und irgendwann treffen die wieder als Erwachsene aufeinander und müssen sozusagen die Welt retten. Aber sie stehen so ein bisschen ideologisch auf verschiedenen Seiten, weil sie ist ja eine naturverbundene Hexe und er dieser Techniker, ne? Der sich alleine eigentlich nicht in den Wald schleppen möchte, ne? Und solche Geschichten. Und das ist sehr skurril. Es kommt dann auch so ein Assassine noch drin vor, der sorgt für sehr viel merkwürdige Erheiterung. Also ein Buch, das wirklich Spaß macht. Ich bin noch nicht ganz durch, aber es hat Chancen, für die nächste Bestenliste von mir nominiert zu werden. Das ist wirklich nett.
Den Titel hatte ich schon gehört, da bin ich mal gespannt. Mhm.
Ja, also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch, aber da müsste jetzt schon wirklich viel kommen, dass es nochmal irgendwie meine Stimmung umschwingt.
Liest du denn eigentlich, wenn du Fantastik liest, lieber Romane in einem Band oder bist du jemand, der gerne Trilogien liest oder ganze Serien?
Ich bin da gar nicht so festgefahren. Ich mag alles gern. Ich bin ein ganz großer Fan von Ted Williams und der ist ja der Meister von dicken Büchern, mehrbändigen Büchern und vor allem lässt er sich dann auch wirklich Zeit zwischen den Büchern. Das ist manchmal wirklich unerträglich. Deswegen bin ich auch so der Typ, ich muss zugeben, ich warte dann wirklich, bis eine Serie auch fertig ist, fertig geschrieben ist. Das ist eigentlich tödlich für die Serie selbst, weil man soll ja eigentlich, um die Nachfrage zu signalisieren, haben die Leute Interesse an den Büchern, soll man ja da, ne? Genau. Aber ich bin halt echt so ein Arsch und sag mir, das Problem hatte ich halt genau bei dem Standardbeispiel George Martin. Ich habe da angefangen mit Das Lied von Eis und Feuer und die Bücher sind ja nicht unterkomplex, ne? Das heißt, ich habe da gelesen und mir diese 30.000 politischen, gesellschaftlichen Verwicklungen ins Hirn gehämmert und dann hat er sich Zeit gelassen mit dem Folgeband. So, dann musste ich, als der Folgeband da war, nochmal den ersten Band lesen. So, dann ging's wieder eine Weile und dann hatte ich einfach irgendwann keine Lust mehr, immer wieder die Vorgänger zu lesen und auch keine Zeit, ne? Deswegen, aber ich muss sagen, zum Beispiel Ted Williams macht das ja hervorragend. Der macht gerade in solchen Situationen, schreibt er immer so 5, 6, 7 Seiten nochmal eine Zusammenfassung vom Vorgänger. Und da bist du dann, der holt dich dann auch wirklich ab, da steht das Wichtigste drin und du musst dann nicht nochmal alles vorher lesen, um die Hälfte wenigstens vom Nachfolger zu verstehen. Das macht er wirklich richtig intelligent.
Ja, Ted Williams ist schon wirklich großartig. Also seine Story von...
Der war auf der Buchmesse.
Oh ja, hast du ihn getroffen. Oh, schön, schön.
Gefangirlt.
Ich hab extra einer Autorenkollegin eine Ausgabe von The Heart of What Was Lost mitgegeben, damit sie eine Signatur von Ted Williams reinbekommt.
Der schreibt nicht nur tolle Bücher, sondern ist auch als Mensch so toll, finde ich. Ein ganz höflicher, wirklich sympathischer und witziger Mensch.
Hattest du die Gelegenheit, auch mit ihm zu quatschen?
Ja. Ich habe dann zwar nicht so viel geredet, aber er ist einfach sehr großartig. Genau. Ja, gut, Bernhard, ich glaube, also mir fällt jetzt nichts mehr ein gerade. Hast du noch irgendwas?
Im Augenblick nein, gerade nicht. Ich merke, dass Oscar auch gerade so ein bisschen unruhig wird. Er hat wahrscheinlich auch so die, ich weiß nicht, ob du das hören kannst nachher, wenn du die Aufnahme anhörst, der hat so ein bisschen gejammert, dass er jetzt doch ganz gerne.
Oh. Ja, dann ich muss jetzt auch raus mit den Hunden in das Matschewetter. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, gerne. Ich bedanke mich bei dir für die Gelegenheit. Ich finde es immer wieder schön, mit anderen Menschen über Literatur zu quatschen.
Sehr cool. Dann ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende
Danke dir ebenso.
und dann ja und allen Hörern und Hörerinnen ebenso.
Bis bald.